Moin, moin und hallo zum Notfallpflege-Podcast. Heute habe ich einen besonderen Gast, Ramona Hemmer. Die kommt aus Albisheim. Vielleicht sagt sie uns gleich noch, wo das ist. Die Ramona, die hat im Rahmen ihrer Fachweiterbildung in Ludwigshafen, das ist die Fachweiterbildung zur Notfallpflegefachkraft, eine Arbeit geschrieben. Und die Arbeit ist mir aufgefallen, weil sie eingereicht wurde zum Notfallpflegepreis der DEGINA. Und die Ramona ist Preisträger. Die hat nämlich den ersten Preis beim Notfallpflegefachpreis gemacht. Und das Thema finde ich super spannend und interessant. Und deswegen habe ich sie gebeten, dass sie heute mit mir einen Podcast macht. Und Ramona, ganz, ganz herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Und vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz selbst vor.
Ja, hallo, genau. Ramona Hemmer ist mein Name. Ich habe den ersten Platz gemacht und bin da auch sehr stolz drauf. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich hier bei dem Podcast mitmachen darf. Das ist eine total schöne Erfahrung für mich, auch mal vor mehr Menschen zu sprechen. Genau. Ich wohne in Albisheim-Prim. Das kennt man nicht. Das ist sehr klein. Das ist in der Nähe von Kirchheim-Bolanden tatsächlich. Genau. Ich arbeite aber im evangelischen Krankenhaus in Bad Dürkheim. Ja, das so zu mir.
Ja, vielen Dank. Ramona, du hast dich mit dem Thema Erkennung und Versorgung sterbender Patientinnen in der Notaufnahme, die Entwicklung eines Strukturmodells zur Verbesserung der Versorgungssituation beschäftigt. Das ist erstmal ein bisschen sperriger, Titel. Vielleicht kannst du was sagen zu dem Titel, was dahinter steckt und warum du das als Thema gewählt hast.
Ja, also ja, der Text ist sehr lang, der Titel. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie bekomme ich beide Hauptthemen da rein? Einmal, wie versorge ich denn sterbende Patienten in der Notaufnahme? Was gibt es da für Risiken, Hindernisse, Herausforderungen für uns Pflegekräfte oder auch ärztlicherseits natürlich? Und gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das darzustellen? Dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Gibt es irgendwelche Scorings oder sonst was für die Palliativpflege oder palliative Situation in der Notaufnahme und habe nichts gefunden, was mich zufriedengestellt hat, sage ich mal. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann baue ich selbst eins. Und da ist der Titel nämlich dann so zustande gekommen, Entwicklung eines Strukturmodells. Ich wollte wissen, wie kann man das besser machen? Kann man das irgendwie objektiv darstellen für viele Leute und wie mache ich das am besten?
Und hast du vielleicht in deiner täglichen Arbeit das als Thema erlebt, dass du vielleicht den Umgang mit sterbenden Patienten irgendwie auffällig fandst? Oder was hat dich getriggert dazu, dich des Themas anzunehmen?
Also ich kann natürlich nicht für alle Notaufnahmen sprechen, aber bei uns ist das so, wir machen die Aufnahmen für die Palliativstation. Das heißt, die Leute kommen zu uns, wenn die von der SAPV geschickt werden, weil es denen eben schlecht geht. Und dann ist die Problematik eben dabei, dass die zu uns kommen, die liegen dort, die haben dann keine Ersteinschätzung, also Triagierung, die sind dann bei uns als blau, nicht dringend erst eingeschätzt quasi. Das heißt, die fallen aus dem Raster, weil Elektivpatient gehört ja eigentlich nicht zum Notaufnahmesetting.
Ja, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil wenn man sich überlegt, dass es ja doch Patienten mit extrem großen Bedürfnissen sind und teils auch einem großen Aufwand. Und wir verstehen ja unter Palliativpatienten nicht jemanden, bei dem man irgendwie gar nichts macht. Also ist jemand exekiert oder so, dann hat er ja genauso das Recht auf eine adäquate Versorgung, auch wenn er einen palliativen Ansatz hat. Ah ja, ich kann das gut verstehen, wenn ich das in unserer Notaufnahme sehe. Wir haben keine Palliativstation, aber zu uns kommen natürlich auch Patienten, die sich im Sterbeprozess befinden. Und das ist in der Personalknappheit ja eine extrem hohe Herausforderungen, denen dann gerecht zu werden. Aber ich glaube, es ist auch unheimlich schwierig zu sehen, befindet der sich eigentlich im Sterbeprozess? Und da hast du, glaube ich, auch dich so ein bisschen dran gewagt, ne?
Genau, weil wir eben das Problem hatten, dadurch, dass die dann lange Liegezeiten bei uns hatten, auch wenn sie jetzt höher eingeschätzt waren, weil die ein akutes Problem gezeigt haben. Selbst dann hatten sie eine hohe Liegezeit. Und das war halt das Hauptproblem, dass die Leute dann teilweise auch bei uns in der Notaufnahme verstorben sind und wir die nicht adäquat begleiten konnten. Und das hat mich da so wahnsinnig gestört, weil ich mir dachte, man müsste die Leute besser betreuen bei uns in der Notaufnahme oder eben dafür sorgen, dass die schnell auf eine geeignete Station, also bei uns dann auf die Palliativstation, die wirklich gut ist, dann auch hinkommen. Ne, dass die nicht diese lange Situation bei uns erleben müssen.
Ich glaube, das können Zuhörerinnen und Zuhörer sehr, sehr gut nachvollziehen. Jetzt müssen wir natürlich mal deinen Score, der ein sehr schönes Akronym hat, nämlich das Akronym Heaven, den müssen wir jetzt mal beschreiben, weil wir ja nur in Ton hier sind und nicht in Bild. Vielleicht kannst du den mal so ein bisschen beschreiben. Wie teilst du das ein? Was steht hinter dem Heaven? Wie wendet man den Score an?
Genau, also der Haven Score ist unterteilt in die einzelnen Buchstaben, wie das bei so einem Score normalerweise ist. Also wir haben einmal das H, darunter fällt die Hautanamnese. Man schaut sich den Hautkolorit und die Recap-Zeit an, so habe ich mir das darunter gedacht, eben um die Durchblutung zu schauen. Hat er Zyanosen? Wie sieht das aus? Sind die Extremitäten durchblutet? Dann unter dem Buchstaben A habe ich mir die Atmung als großes Überthema angeschaut, weil nach der S3-Leitlinie Palliativpflege ist die Atmung das, was so ein Mensch in einer Palliativsituation das meiste an Leidensdruck bereitet. Also die Sauerstoffsättigung bzw. die Atmung, die Problematik verstärkt die Angst. Die Angst macht die Atmung wieder erschwerter und es ist dann wie eine Abwärtsspirale, was den Menschen ganz großen Leidensdruck bringt. Deswegen ist das auch die größte Rubrik bei mir im Score. Da wird eben die Sauerstoffsättigung erstmal ermittelt als objektiver Parameter, genau wie die Atemfrequenz. Das kann man messen. Dann pathologische Atemmuster, ja, nein, mehr habe ich das nicht unterteilt, weil ich mir dachte, wenn man in der Notaufnahme arbeitet, dann weiß man, was pathologische Atemmuster sind und kann das auch beurteilen. Und dann, das wird sicher bekannt vorkommen, die Angstskala habe ich mit reingenommen, weil das fand ich halt eben aus dem vorher genannten Grund total gut, das objektiv zu machen. Hat der Patient Angst, verschlimmert sich dadurch seine Situation und muss man da was machen? Auch nicht im Sinne von, ich gebe jetzt Sauerstoff und das wird dann besser, sondern ich muss mit dem Mensch auch interagieren und eben die Angst verbessern. Genau. Das zum Thema Atmung. Dann kommt noch das Thema V. Darunter fallen alle anderen Vitalzeichen, also Puls, Blutdruck, aber auch die Schmerzen, weil Schmerzen ist auch nochmal so ein Punkt, was die Atmung verschlimmern kann. Und dann haben wir wieder den gleichen Teufelskreis, dass der Patient immer schlechter wird. Thema E war die Einziehungen. Das ist das, was die älteren Schwestern in meiner Ausbildung immer gesagt haben, ja, der wird spitz. Und da konnte ich mir nicht viel drunter vorstellen. Als frisch ausgelernte Schwestern dachte ich mir, okay, wie kann man das objektiv machen? Was ist denn dieses Spitzwerden? Beziehungsweise, wie kann ich das mit aufnehmen? Und dann war das halt, okay, Thema Einziehungen, hat der Einziehungen, hat der, ja, wird der spitz, Mund-Nase-Dreieck, wird das weiß, dass man das halt mit drin hat als Parameter, obwohl der nicht wirklich objektiv greifbar ist. Und das letzte war die Neurologie, also unter N, da ist die Vigilanz mit gemeint, ist der wach, schläfrig, erweckbar oder sogar komatös. Und das alles habe ich quasi eingegliedert in verschiedene Farben, so ähnlich wie beim New Score, eben um sichtbar zu machen, der hat viele rote Punkte, viele orangene Punkte. Und dann habe ich quasi angeschaut, oder ich habe mir Ideen dazu gemacht, dass man ab zwei roten Punkten sagt, okay, der Mensch muss auf jeden Fall auf eine geeignete Station. Bei mehreren orangenen Punkten, also zwei orangene Punkte ergeben einen roten quasi, muss er auf jeden Fall direkt ärztlich gesehen werden. Also hat jede Stufe quasi seine eigene Konsequenz. Aber Ziel ist es, wenn er viele rote Punkte hat, dass man sieht, okay, der Mensch muss auf eine geeignete Station, weil der hat das Potenzial, schnell zu versterben.
Also ich finde den, wenn ich mir den so angucke, finde ich den sehr eindrücklich und natürlich muss ich dir ganz ehrlich sagen, mich hat ganz besonders gefreut, dass du die Angstskala da implementiert hast. Das ist wirklich schön. Ich finde auch, es wird deutlich, dass wenn man einen Patienten hat, der jetzt orangene, rote Punkte hat, das könnte man schon fast ein bisschen in Ersteinschätzungskategorie triggern. Da ist der Leidensdruck groß, da ist alles Mögliche im Argen. Also ist er auf gar keinen Fall in einer blauen Situation. Also ob es jetzt MTS oder ESI ist, ja. Das finde ich ganz schön. Jetzt musst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie siehst du die Anwendung in deiner Notaufnahme? Habt ihr den schon angewendet? Wer wendet ihn an und hat sich das bewährt?
Noch ist er nicht bei uns implementiert, aber ich hoffe, dass wir das zeitnah hinbekommen. Ich hatte mir das so vorgestellt, dass das ein Tool für die Pflege sein wird. Natürlich können das ärztliche Kollegen auch anwenden, das ist nicht das Ding. Aber da das halt wirklich Beobachtungen sind, die bei der Annahme des Patienten schon passieren, wo ärztliche Kollegen jetzt nicht unbedingt dabei sind, hätte ich gern, dass es ein Pflegetool wird. Also dass ja Notfallpflegende oder generell Pflegende in der Notaufnahme das einschätzen. Und dann eben daraus Konsequenzen ziehen, dass zum Beispiel einen direkten Arzt drauf schauen muss. Dass das quasi auch für junge Kollegen geeignet ist, die vielleicht noch keinen sterbenden Patienten begleitet haben. Ich meine, wir haben immer mehr junge Kollegen, die jetzt direkt nach der Ausbildung in der Notaufnahme sind. Ich habe in meiner Ausbildung kaum einen sterbenden Patienten begleitet tatsächlich. Ich habe das nie mitbekommen, wie das so ein Sterbeprozess ist. Und deswegen dachte ich, gerade für die Art von Kollegen, die jetzt neu sind, die da ein bisschen Standing brauchen, für die ist das ein guter Leitfaden, sich da lang zu hangeln und zu wissen, okay, der Patient hat da das Potenzial und daraufhin muss ich jetzt hinarbeiten. Weil ansonsten, gerade mit den jungen Kollegen, die wissen noch nicht, wie sieht es aus, was muss ich da beachten, ja.
Ich bin jetzt auch dabei, tatsächlich meine Mitarbeiter in Richtung deines Scores zu sensibilisieren. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, dass auch die Sensibilität und die Awareness einfach gefördert wird, weil man sich mit dem Sterbenden einfach noch mal inniger beschäftigt, was man, da muss man auch ganz ehrlich sein, häufig gar nicht tut. Dann ist dann der Herzinfarkt da, der Schlaganfall da, aber der Sterbende hat vielleicht mindestens genauso große Bedürfnisse, ne? Deswegen finde ich das ein ganz tolles Tool. Jetzt ist es aber so, dass mit solchen Scores, also auf diesen Score letztendlich folgt ja zunächst mal keine Konsequenz hinsichtlich einer Medikamentengabe oder einer anderen Versorgung, die jetzt tiefgreifend ist. Das heißt also eine ärztliche Konsequenz. Wenn das so wäre, dann müsste man den nochmal tiefer sich anschauen und vielleicht auch durch einen Validierungsprozess gehen. Hast du dir da mal Gedanken zugemacht, wie man den vielleicht validieren könnte?
Ich habe mir noch nicht allzu viele Gedanken gemacht, wie sowas, also da gibt es ja Regelungen, wie das laufen muss. Ich würde den sehr gern validieren, einfach weil ich finde, das ist ein wichtiges Thema, wäre für viele Kliniken vielleicht sinnvoll, aber da Bad Dürkheim so ein kleines Krankenhaus ist, habe ich so ein bisschen die Sorge, dass ich zu wenig Daten sammeln kann, wenn er bei uns eingeführt ist. Also sehr gerne, wenn jemand da Lust hat, in großen Kliniken den einzuführen und mir gerne ein paar Daten zukommen lässt, wie sich das rauskristallisiert, so probeweise, das wäre natürlich super. Dann kann ich ein bisschen weiter in die Richtung machen, weil da hätte ich schon große Lust zu, da weiter dran zu machen, weiterzuarbeiten und zu schauen, kann ich den validieren? Muss man vielleicht an den Konsequenzen auch noch was tun, wie eben schon gesagt, dass man halt dann eine SOP dann dazu macht, bei hausintern, dass bei dem und dem Punktestand dann gleich was erfolgen muss. Genau, das wäre so der nächste Schritt, den ich wirklich gerne mit begleiten würde.
Super. Ich glaube, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt ganz großes Interesse haben an dem Haven Score. Und wenn es für dich okay ist, dann wäre es vielleicht ganz gut, wir würden deine E-Mail-Adresse mal weitergeben. Ist das in Ordnung? Magst du die einmal sagen? Dann können die Zuhörerinnen und Zuhörer die einmal mitschreiben und sich vielleicht bei Fragen an dich wenden. Wie ist denn deine E-Mail-Adresse?
Ja, also meine E-Mail-Adresse ist ramona.hemmer und Hemmer wie der Hammer, nur mit E wie Emil. Das muss man, sonst kommt die falsch an. Genau, ramona.hemmer@hotmail.de. Eigentlich ganz einfach. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Zuschriften bekomme und ich melde mich dann zurück.
Super, das ist total klasse. Und ich möchte mich bei dir nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dich mit so einem schwierigen Thema befasst hast und werde dir auf jeden Fall berichten, wie die Einführung bei uns klappt, weil ich nehme das auf jeden Fall mit. Ganz, ganz herzlichen Dank, Ramona. Vielleicht möchtest du noch ein Abschlusswort sagen.
Ja, total gerne. Vielen Dank für die Chance. Ich finde es toll, dass du den oder dass du den einführen möchtest bei euch in der Klinik. Total super. Freue ich mich sehr drüber. Auch, dass ich hier jetzt bei einem Podcast mitmachen durfte. Ich bin bei sowas immer noch sehr aufgeregt. Aber ich finde das wirklich toll, dass man da jetzt so viel machen kann und auch viel mit Leuten ins Gespräch kommt. Also, wie gesagt, gerne mich kontaktieren. Ich freue mich über jeden.
Super, Ramona. Bleib motiviert und engagiert. Wir hören voneinander. Tschüss.